Ja, der Artikel heißt schon Data und Data Governance. Der hat im Prinzip ganz laut nach dir gerufen, Martin.
Und ich habe mich rufen lassen, ja. Ich werde dann in 1 bis 2 Jahren berichten können, ob das ein Fehler war, mich rufen zu lassen.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bangel, Gründer und Geschäftsführer von BARK. Und ich habe heute mal wieder 2 Gäste. Und zwar beide von der Commerzbank. Einmal Julia Sterling, sie ist Head of AI Strategy und Governance. Und Martin Kraus, Head of CDO Office und damit auch Head of Data Governance. Und es soll darum gehen, wie jetzt AI Governance und Data Governance eigentlich in Unternehmen zusammenfinden. Es gibt natürlich eine enge Beziehung zwischen diesen beiden Governance-Arten, aber es sind nicht die einzigen beiden Themen, wo in der Organisation Policies bestehen, wo eine Governance ausgeübt wird. Sie haben sich dafür was Besonderes überlegt und haben das Ganze AI Governance Mesh genannt. Dahinter steckt die Anwendung von Data Mesh Prinzipien auf das Thema AI Governance, was natürlich momentan viele umtreibt, vor allem mit der Umsetzung des EU AI Acts. Wie das jetzt zusammenkommt mit Hilfe dieser Prinzipien, verraten Sie uns jetzt in der Folge. Und aus Sicht der Datenkultur finde ich es besonders gut, was Sie da entwickelt haben, denn es sorgt dafür, dass diejenigen, die in der Organisation Use Cases, AI Use Cases umsetzen wollen, mehr Klarheit bekommen. Ja, was muss ich überhaupt beachten? Wo bin ich aber auch in einem Governance- oder Freigabeprozess? Wie weit steht es da? Habe ich irgendwann mal den Haken und bin mir dann auch sicher, dass ich alle Regularien erfüllt habe und ich meinen Use Case jetzt so umsetzen kann? Das sind alles Fragen, die Sie mit dem AI Governance Mesh beantworten. Viele tolle Ideen dabei. Viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Julia, hallo Martin.
Hallo Carsten.
Hallo Carsten.
Schön, dass ihr beide heute da seid in meinem Podcast, denn ihr kombiniert jetzt 2 Sichtweisen und 2 wichtige Themen in der Commerzbank, nämlich einmal die Julia, das ganze Thema AI und AI Governance, und der Martin, das ganze Thema Daten und Data Governance. Und das kommt jetzt ja irgendwie zusammen. Lasst uns doch erstmal vielleicht einen Überblick bekommen, was in diesen 2 Bereichen aktuell bei euch so los ist, was die wichtigen Themen sind. Martin, vielleicht fängst du an bei dem grundsätzlicheren Thema Data und Data Governance.
Also erstmal vorab, ganz toll, mal hier sein zu dürfen. Ich höre den Podcast oft und gerne.
Das freut mich.
Und toll, mal zu sehen, wie er entsteht. Data Governance. Banken sind ja eine hochregulierte Branche. Und der Impuls, Data Governance anzufangen, kam tatsächlich auch aus der Regulierung von der Aufsicht, die Erkenntnis, gute Entscheidungen brauchen gute Daten, die wir ja alle teilen. Bei dem Thema Risikosteuerung in der Bank 2013 schon in der Regulierung, die nennt sich BCBS 239, muss keiner im Detail stehen, gegossen hat. Und das hat die Banken dazu gebracht, sehr frühzeitig sich mit dem Thema zu beschäftigen und schon vor 10 Jahren ihre Frameworks aufzubauen. Und so haben wir auch angefangen. Wir haben dann 2019 größere organisatorische Änderungen gehabt und dabei auch einen Chief Data Officer eingeführt. Seitdem mache ich auch den Job in der Data Governance im CDO Office und schauen, dass wir das Thema Data Governance mit Nutzen für die Bank nicht nur für die Erfüllung der Regulatorik, sondern auch für alle anderen mehrwertstiftenden Datennutzungen in der Bank einsetzen. Und das ist mein Auftrag, diese beiden Themen zu kombinieren.
Sehr schön. Julia, AI und AI Governance, wahrscheinlich ein neueres Thema.
Das ist richtig, tatsächlich. Wir haben uns schon länger damit befasst und Martin und ich gehören beide zu dem Geschäftsbereich Big Data and Advanced Analytics. Der hat das schon im Namen, dass Daten und AI irgendwie zusammengehören. Und wir haben über die letzten Jahre angefangen, eine AI Governance aufzubauen in der Bank. Und mittlerweile sind wir sozusagen ein Schwesterteam von Martin für die AI-Governance und versuchen Hand in Hand mit Daten und AI die Bank nach vorne zu bringen. Und genau, ich kann das nur unterschreiben. Wir haben tatsächlich auch jetzt neue Regulatorik bekommen mit dem AI-Act. Der ist mittlerweile veröffentlicht. Das Datum des Inkrafttretens am 2.8.2024. Und es gibt aber tatsächlich sehr viele andere Gesetze, die Banken eben schon heute betreffen oder auch schon vorher betroffen haben, viele Jahre, die sich um Modelle, um KI, um Algorithmen kümmern. Und das heißt, auch da sind wir nicht ganz blank als Bank oder als Industrie sozusagen, sondern da haben wir schon sehr viel, was vorgearbeitet ist und was es auch schon parallel zu beachten gibt.
Mhm. Und gerade jetzt zum Thema AI Act haben wir beide ja eine tolle Folge aufgenommen. Also da lohnt sich sicherlich dann auch nochmal reinzuhören, wer mehr dazu erfahren möchte, auch wie ihr das letztendlich umsetzt oder geplant habt umzusetzen. Und heute soll es ja vor allem darum gehen jetzt, wie eigentlich die Dinge hier zusammenkommen. Denn ihr habt es jetzt beide schon so ein bisschen angedeutet. Es ist, erstmal seid ihr ja in einem, sagen wir, vielleicht stärker regulierten Umfeld tätig als andere. Aber auch in vielen anderen Branchen gibt es ja auch von außen wirkende Regulatorik. Und der AI Act als Beispiel, der trifft jetzt ja eigentlich jeden, natürlich ab gewissen Größenklassen etc. Also da gibt es sicherlich für viele Anknüpfungspunkte. Jetzt ist es ja so, jetzt haben wir schon zwei Themen angesprochen. Es gibt also eine Data Governance und eine AI Governance, die jetzt erstmal vielleicht nebeneinander existieren. Dass ihr beide hier seid und in einem Team seid, ist vielleicht schon mal ein guter Ansatz. Aber ich wollte nochmal darauf raus, es gibt ja noch mehr Governance-Funktionen im Unternehmen. Ich könnte da uns nochmal einen kleinen Überblick geben.
Da gibt es eine ganze Vielzahl und ich glaube auch viele andere Unternehmen haben solche Funktionen. Wir fangen mal an im Datenbereich, Datenschutz, also der Schutz personenbezogener Daten, die Informationssicherheit, beides sehr ausgeprägte Funktionen. Gerade das Thema Sicherheit wird auch in Banken von der Aufsicht sehr stark begleitet, weil es natürlich auch ein geschäftliches Risiko ist, dass wir unsere Leistungen erbringen können. Nur dann, wenn die Informationssysteme funktionieren, dann hat man ein Berechtigungsmanagement, ein Modellrisikomanagement. Man muss auf Auslagerungen achten und gewisses Vertragswerk und Absicherungen natürlich sicherstellen, wenn man Geschäftsprozesse auslagert an Dritte. Man hat interne Funktionen wie eine Architekturfunktion, die auch eine Governance-Funktion wahrnimmt, ein Geschäftsprozessmanagement etc. etc. Vieles wird bekannt vorkommen. Wenn man das mal aufzählt, dann kommt eine riesen Landkarte raus. Und wie du schon gesagt hast, in Banken machen wir das in Richtung auf ein Anspruchsniveau, das dann auch von einer Bankenaufsicht geprüft wird und wo die Bankenaufsicht sicherstellen muss, dass wir das ordentlich machen.
Kann man sich das jetzt so vorstellen, dass man diese ganzen Themen hat und jeder macht da irgendwie in der Organisation Policies und Vorgaben und macht das so für sich?
Das ist der Worst Case, ja, dass das nebeneinander herläuft. Und tatsächlich gibt es für jedes dieser Themen eine verantwortliche Einheit, die nennen wir Standardsetzer oder Second-Line-Funktion im Three-Lines-of-Defense-Modell, die sich um das Thema kümmert. Und natürlich sind die über die Organisation breit verteilt und wie in jedem Großunternehmen ist es dann eine gewisse Aufgabe, die Kommunikation zwischen den verschiedenen verteilten Funktionen sicherzustellen. Aber die Ausgangslage tatsächlich ist, jeder ist erstmal für einen Teil verantwortlich und ein Teil der Story heute ist ja, wie kriegen wir die alle zusammen und wie kriegen wir das integriert.
Genau. Und dazu habt ihr euch ja was überlegt. Unter einem Begriff, den ich bis jetzt noch nicht gehört hatte, nämlich das AI Governance Mesh. Das müsst ihr uns jetzt mal erklären.
Ja, das hat begonnen als wilde Idee von mir vor 2 Jahren und auch so ein bisschen, wir leiden ja unter den ganzen Buzzwords, die durch die Welt getrieben werden. Und ich wollte mal probieren, ob ich auch selber ein Buzzword prägen kann. Das ist jetzt langsamer gegangen, als ich dachte, aber ich bin immer noch dran. Wo kommt das her? Vor 2 Jahren liefen 2 Diskussionen gleichzeitig bei uns. Das eine war, wir haben gemerkt im Markt, Data Mesh, Data as a Product wird diskutiert und hat uns auch bewegt. Und diese Ideen haben wir sehr positiv aufgenommen. Das andere war genau das, was wir eben diskutiert haben. Wir haben gemerkt, dass wir diese ganzen verschiedenen Governance-Funktionen, diese ganzen verschiedenen Risikobereiche haben und dass gewisse Fragestellungen, die an uns herangetragen werden, die nicht im Silo und nicht separat betrachten, sondern dass die integriert betrachten und das Zusammenspiel auch abfragen. Also zum Beispiel die eben genannte Regulatorik für die Risikodaten, BCBS 239, die fragt eben auch, wie ist es um die Sicherheit bestellt, wie ist es um die Berechtigungen bestellt auf Risikodaten, wie ist es um Auslagerungen und Service Level Agreements bestellt. Viele Themen kommen da auch vor und dann kommt man dazu, miteinander zu reden. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, naja, diese Prinzipien des Data Mesh, lassen die sich nicht auch auf das Zusammenspiel der Governance-Funktionen übertragen? Und bin dann mal diese 4 Data Mesh-Prinzipien durchgegangen und je tiefer man reinschaut, desto besser funktioniert das eigentlich. Und dann habe ich erst aus Spaß eine Story draus gemacht. Und da die Julia sie ja jetzt umsetzt, ist es dann offenbar nicht nur eine wilde Idee und Spaß gewesen.
Bevor, das natürlich erstmal klingt das super spannend. Bevor wir, glaube ich, auf die vier Data Mesh Principles kommen und wie ihr das dann letztendlich umgesetzt hat, Julia, wollte ich dich aber fragen, vielleicht den ersten Teil dieses neuen Begriffs, nämlich AI Governance, vielleicht nochmal kurz zu erklären. Also worum geht's da überhaupt? Was passiert da? Wer ist davon berührt? Dass wir so ein bisschen auch nochmal die Basics verstehen.
Genau. Tatsächlich kann ich schon mal vorweg sagen, es macht auch trotzdem Spaß, auch es noch umzusetzen, Martin. Es ist natürlich eine wilde Idee, aber eine, die wir brauchen, weil was ist denn bei AI alles zu beachten? AI ist natürlich ein sehr weites Feld. Wenn wir jetzt mal den AI Act als das aktuellste und schillerndste Beispiel nehmen, das ist reguliert alle Industrien, das EU-weit gilt das Gesetz. Es ist das erste Gesetz, das tatsächlich rein auf die KI-Komponente in einem Produkt abstellt und hat zum Ziel, ähnlich wie bei der Datenschutzgrundverordnung, dass das, sie schreiben immer Well-Being, also dass die Prospects in Life, zu Deutsch, das gute Leben in der EU für die EU-Bürger weiterhin möglich ist in einer Welt mit KI. Im Prinzip ist man dadurch schon in einer Frage, wie wollen wir gesellschaftlich zusammen mit KI leben, wenn es ganz tief auch schon fragen, wie soll unsere Gesellschaft funktionieren? Und es geht eben tatsächlich vor allem um EU-Bürger. Und wenn wir jetzt mal schauen, was für eine Definition von KI nehmen Sie dort? Das ist eine sehr breite. Das hat sich auch gegenüber unserem letzten Podcast nicht wesentlich verändert. Es ist eine sehr breite Definition, die umfasst im Prinzip ganz, ganz stark zusammengefasst gesagt, alle Produkte, die irgendwas aus Daten lernen, selbst wenn es nur Parameter einer normalen Funktion sind, sowas wie bei logistischen Regressionen, was wir natürlich schon sehr lange kennen, was auch nicht unbedingt in der medialen Darstellung zurzeit als AI durch die Welt geistert, wenn ich an ChatGPT oder generative KI im Wesentlichen denke. Das ist normalerweise das, was man im Kopf hat, wenn man an KI denkt zur Zeit. Das ist natürlich auch gemeint in dem Gesetz. Und deswegen ist es so ein breites Gesetz. Und sie verfolgen dort einen risikobasierten Ansatz. Sie sagen, hast einmal prohibited AI practices, also Dinge, die ich nicht tun darf, die wir hier so nicht wollen, weil sie den Werten der Europäischen Union so derart entgegenstehen. Da geht es zum Beispiel um manipulative Techniken etc. Dann haben wir Hochrisikofälle, die sind erlaubt, die sind auch gewollt, aber man muss eben, weil sie ein hohes Risiko an Schadpotenzialen haben, besonders gut hingucken. Man muss besonders sorgfältig sein und sich um so Dinge wie Fairness kümmern, um Transparenz, Human Oversight, menschliche Aufsicht. Was gilt es da Gutes zu beachten? Und dann ist man eben sehr schnell bei der Frage, wie mache ich AI trustworthy, wie mache ich AI vertrauensvoll? Wie kann ich AI so gestalten, dass sie eben das Richtige tut, dass sie ordentlich arbeitet und dass wir uns auch darauf verlassen können. Und es gibt dann noch Transparenzanforderungen, wenn man mit einer Maschine interagiert, zum Beispiel mit Chatbots, Talkbots und Videobots oder Avataren. Und was eben ganz oft vergessen wird, und das ist tatsächlich was eben auch ein großer Bestandteil unserer AI-Governance im Bankensektor ist, das ist dieses, so viele kennen es wahrscheinlich unter Kapitel 5, das ist nämlich tatsächlich neu verglichen mit unserem Podcast vor über einem Jahr schon. Das wurde in der Zwischenzeit nämlich noch verhandelt und ist tatsächlich auch auf die Welle an generativer KI zurückzuführen, die wir erleben im Moment. Da geht es darum, ich habe erstmal ein ganz generelles Tool, das hat eben erstmal keine Anwendung, die sehr speziell auf irgendeinen Lebensbereich eines EU-Bürgers abzielt. Und wenn das dann eben einer speziellen Verwendung zugeführt wird, dann gelten dafür natürlich auch die hohen Anforderungen, beziehungsweise es gelten auch für die generellen Tools Meldepflichten, Transparenzpflichten etc. Und da sind wir sehr stark in den Lieferketten von KI. Also wie baue ich meine Lieferkette auf? Woher bekomme ich meine Komponenten? Und das sind für uns als Bank Fragen, mit denen wir uns eben auch schon sehr lange beschäftigen, weil bei uns war Auslagerungsmanagement als bankenaufsichtsrechtliche Frage schon ganz lange ganz oben auf der Priorliste, ganz unabhängig von KI-Modellen auch. Und wir haben auch neue Gesetze bekommen, gleichzeitig DORA, Digital Operation Resilience Act, wo es eben genau auch um solche Fragen geht, wie kann ich mein Third-Party-Risk-Management aufbauen im digitalen Zeitalter sozusagen. Und da gibt es eben eine Vielzahl an Gesetzen mit straffen Fristen. Und natürlich muss man natürlich sagen, ne, auf der einen Seite, wie Martin vorhin auch schon sagte, es ist wichtig, Gesetze gut umzusetzen. Es ist natürlich auch wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie will ich denn als Bank mit solchen Dingen umgehen. Das heißt, für uns ist AI Governance eben nicht nur compliant mit Gesetzen zu sein, sondern eben auch darüber hinaus nachzudenken, auch wenn jetzt ein Produkt vielleicht nicht die fundamentalen Rechte einer Person betrifft, haben wir dann vielleicht andere Ziele, die für uns hochschützenswert sind, wenn es zum Beispiel um kritische Prozesse bei uns in der Bank geht, die vielleicht eben nicht mit dem EU-Bürger zusammenhängen sofort, dann müssen wir vielleicht auch da besondere Sorgfalt walten lassen, weil es eben in unserem Interesse liegt gegenüber unseren Kunden natürlich, aber natürlich auch gegenüber uns als Bank in einer gewissen Form von Überlebensfähigkeit. Und wir müssen uns auch darüber fragen, wie wirkt sich KI auf unsere Mitarbeitenden aus? Wir haben auch zusätzlich KI-Grundsätze mit dem Betriebsrat vereinbart, wie wir KI mit unseren Mitarbeitern umsetzen wollen. Und die gelten mittlerweile auch schon im Konzern.
Vielen Dank für den Überblick, Julia. Also ein natürlich weites Feld und mit der wachsenden Bedeutung von AI sicherlich eben natürlich auch. Dann haben wir eine wachsende Bedeutung der Governance. Jetzt spielen ja offensichtlich Daten an vielen Stellen eine ganz entscheidende Rolle. Ne? Du hast ja die Qualitätskriterien genannt, sowas wie Trustworthiness. Das hängt natürlich entscheidend auch davon ab, welche Daten überhaupt drinstecken, aber auch, ja, dass das Training der Modelle richtig vonstatten gegangen ist, dass ich zum Beispiel kein Bias in Daten habe. Das wäre für mich so der erste ganz offensichtliche Anknüpfungspunkt zwischen der, ich sag mal, der Datenwelt und der AI-Welt. Ist das erstmal so richtig? Gibt es noch andere?
Genau, das ist der Punkt, den wir beide auch schon identifiziert haben als Anknüpfungspunkt zwischen der Data Governance und der AI Governance. Und wo die Julia dann auf mich zugekommen ist, sagt dann, Martin, du bist auch Teil in meinem Mesh, ja, weil du musst auch was liefern. Artikel 10 ist es, glaube ich, im EU AI Act, wo explizit drin steht, dass ich die Datenqualität meiner KI-Trainingsdaten im Blick haben muss. Ja, für mich eine spannende Herausforderung. Da müssen wir uns dann jetzt dann überlegen, wie wir das sauber in unsere Prozesse, in unsere Governance hineinbringen. Aber sicherlich etwas mit großem Nutzen dann für die weitere Nutzung von AI in der Bank.
Ja. Jetzt, Martin, du hast ja schon angeteasert. Ja, zwar die Idee, die du gerade kurz skizziert hast, war ja offensichtlich jetzt Data-Mesh-Prinzipien anzuwenden. Das macht mir natürlich jetzt besonders neugierig. Wie habt ihr euch das denn überlegt?
Ja, der Artikel heißt schon Data und Data Governance. Der hat im Prinzip ganz laut nach dir gerufen, Martin.
Und ich habe mich rufen lassen, ja. Ich werde dann in 1 bis 2 Jahren berichten können, ob das ein Fehler war, mich rufen zu lassen. Gut, ich gehe mal vielleicht durch diese 4 Principles durch, oder wir gehen gemeinsam durch die 4 Principles durch, und ich versuche mal zu plausibilisieren, wie die sich auf Governance übertragen. Das erste Prinzip, Domain Ownership, haben wir, glaube ich, schon eben angeteasert. Also es gibt verschiedene Funktionen, Governance-Funktionen, eine Sicherheit, einen Datenschutz, eine Data Governance, ein Auslagerungsmanagement. Und jede von denen würde ich als Domäne ansehen. Weil jeder hat ihren Verantwortlichen. Der Verantwortliche ist ganzheitlich für das Thema, für die Definition, die Policies, die Kontrollen, die Umsetzung verantwortlich. Also das sind unsere Domänen. Und die Frage war ja auch, wie viele davon gibt es? So eine Domänenlandkarte aufzumalen, hat auch einen gewissen Nutzen in der Übersicht, mit wem muss ich alles reden, wenn ich etwas Neues in der Bank machen muss. Das zweite Thema ist dann schon spannender, statt Data as a Product, Governance as a Product. Weil der ungünstige Fall ist ja, ich bin so ein Domain-Owner, ein Standardsetzer, ich habe meine Policy, ich habe meine Kontrollen, ich veröffentliche das. Damit generiert man natürlich im Zweifelsfall auch Widerstand in der Organisation, und das fällt ja vielen, auch der Hörer hier, durchaus schwer, so etwas wie Data Governance im Unternehmen durchzusetzen. Und deswegen meine These, lass uns auch die Governance als ein Produkt denken, weil ein Produkt hat einen Kunden, ein Produkt hat einen Nutzen, ne? Ein Produkt hat einen Support. Und vielleicht kann man in dieser Denkweise das Thema Governance, speziell so schwierige Dinge wie Data Governance, besser im Unternehmen verankern. Also als Beispiel, wir bauen auch einen Datenkatalog auf. Wir haben da auch Kontrollen darum, gerade für die regulatorisch verpflichtenden Teile der Inhalte im Datenkatalog. Aber immer dann, wenn die Nutzer damit etwas tun sollen, schauen wir natürlich, wie machen wir das am besten für die Nutzer? Was ist das Produkt für die Nutzer? Und wir leisten auch Service und Support an der Stelle. Wir sagen nicht nur, haltet unsere Regeln ein, sondern wir helfen euch dabei, die Regeln einzuhalten. Mhm.
Darf ich da kurz einhaken? Hättest du mal ein, zwei Beispiele für solche Produkte, dass man sich das so ein bisschen besser vorstellen kann?
Wir sind ja natürlich auf einer gewissen abstrakten Ebene. Also das Produkt am Ende von der Data Governance ist bessere Datenqualität. Das Produkt von einer Informationssicherheit ist bessere Sicherheit für unsere Informationen, Schutz der Vertraulichkeit, Schutz der Verfügbarkeit etc. Das Produkt eines Auslagerungsmanagements ist einfach eine robuste und verlässliche Beziehung zu einem Dienstleister und entsprechende Vorsorge, wenn es da Störungen gibt, dass mein Geschäftsbetrieb trotzdem läuft. Also ich würde immer vom eigentlichen Anliegen des Ganzen und vom Nutzen des Ganzen argumentieren wollen. Und die erste Aufgabe ist dann immer, wenn ich eine Governance-Funktion aufbaue, dieses Anliegen zu formulieren, das ich habe, und den Nutzen für die Organisation zu formulieren.
Ja, also ich finde die Idee super, weil ja gerade also Governance immer sehr abstrakt ist irgendwo per se, aber ein Produkt ja eigentlich vom Kunden her gedacht werden sollte. Also was ist etwas, was Nutzen stiftet, was ich auch einsetze, was auch viele gerne in Anführungszeichen kaufen, also in dem Fall vielleicht häufiger nutzen müssen, aber trotzdem halt in irgendeiner Form dann anwenden.
Wir sind lange auf Suche nach Metaphern gegangen und die, der Service, den ich in einem Restaurant bekomme, ist der falsche Service, weil da kann ich an der Speisekarte auswählen, was ich bestelle, und ich kann auch vorher auswählen, ob ich überhaupt in das Restaurant gehe. Bei diesen Governance-Themen haben wir diese Optionalität nicht unbedingt überall, dass die Leute sich überlegen können, ob und was sie da tun. Aber die Frage ist, wie wir die Beziehung von dem zentralen Governance-Team und allen anderen in der Bank, die Governance betrifft, gestalten. Und da hilft meines Erachtens dieses Produktdenken, Kundendenken, Servicedenken.
Und wir haben tatsächlich in unserem AI Governance Mesh auch ein Produkt. Und unser Produkt ist klar, dass wir die Governance so bereitstellen oder so erklären können am Ende, nachdem alle diese beteiligten Governance Mesh Member mitgewirkt haben, unter anderem an der Umsetzung des EU-AI-Acts, dass wir eben den Product Owner und den Use Cases, der es sehr viele gibt, insbesondere bei Generative AI, erklären können, wie kommen sie denn durch die Governance durch und wie können sie erfüllen? Also tatsächlich, dass sie auch vielleicht mal einen Check setzen können, gut, ich habe das jetzt geschafft, ich bin jetzt einen Schritt weitergekommen oder ich bin jetzt tatsächlich durch alles durchgekommen. Ich bin jetzt erfolgreich gewesen mit meiner Governance, denn so eine Art Wasserstand, wo man sich denn eigentlich befindet und wie man denn überhaupt das zu interpretieren hat, ist natürlich gerade im Umfeld der generativen KI und je vielschichtiger auch solche Lieferketten werden über Kaufsoftwareprodukte etc., desto komplizierter wird das und desto dringender brauchen wir so ein Produkt für unsere Product Owner in der Bank und für unsere Data Scientists, die sich diese Herausforderung stellen wollen.
Ja, finde ich wirklich einen interessanten Aspekt, weil jetzt mal aus der Datenkultur raus betrachtet, ihr seid ja hier im Data Culture Podcast, ist es ja so, dass ich glaube, das Feld, was wir gerade so aufgemalt haben, wie viel Themen und Governance es da überall gibt, glaube ich, ist ja für Einzelne vielleicht auch etwas abschreckend, ja. Sie sagen so, oje, oje, soll ich mich da überhaupt jetzt auf den Weg machen, hier was eine tolle Idee umzusetzen? Oder ist das nicht am Ende ein unübersichtliches Feld, ein Minenfeld quasi, ja, wo ich überall irgendwie einen falschen Schritt machen könnte und dann noch einen auf die Finger geklopft kriege oder sowas? Und da jetzt zum einen Transparenz zu schaffen, ja, was gibt's denn überhaupt? Wo muss ich durch? Man kann es ja auch positiv sehen, wo kriege ich vielleicht Hilfe für bestimmte Themen? Und auf der anderen Seite dann war auch zu klären, wie ist der Stand, was sind die Anforderungen und wann bin ich auch fertig und bin damit ja vielleicht für mich auch als derjenige, der was umsetzt oder ein Datenprodukt verantwortet, ja dann auch auf der sicheren Seite, könnte ich mir vorstellen, dass das denn die Datenkultur erstmal positiv beeinflusst. War das bei euch auch Teil der Überlegung?
Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zu Principle 3, nämlich der Self-Service-Plattform. Ne? Weil das ist ja das Ziel, dass sich die Nutzer der Governance oder die Betroffenen von der Governance dann auch perspektivisch sehr leicht und sehr bequem in diesem ganzen Umfeld bewegen können, wissen, welche Regeln gelten für mich, wissen, wann bin ich mit einem Thema soweit fertig oder gut genug. Ne? Und auch wenn wir Service und Support leisten, natürlich dann auch in der Lage sind, sich selber dort in dieser Governance zu bedienen, sich selber zu orientieren, selber die Tools zu nutzen von den verschiedenen Governance-Systemen, wie zum Beispiel ein Datenkatalog oder unser AI-Repository, was wir aufbauen für die AI-Modelle und auch die Verzahnung des Ganzen verstehen. Die Self-Service-Plattform hat noch ein bisschen anderen Aspekt, weil natürlich auch die Governance-Funktionen gegenseitig ihre Services nutzen oder anbieten sollten. Also ich nutze eine API unseres IT-System-Repositories, unseres Architektur-Repositories, um die Data Lineage und den Datenkatalog sauber mit den IT-Systemen zu verknüpfen. Das AI-Repository macht das auch. Wenn die Architektur-Governance nicht einen sauberen Identifier anbieten würde und den per API anbieten würde, wie identifiziere ich ein IT-System, dann könnten wir die Prozesse nicht automatisieren und könnten die Prozesse nicht bauen dafür. Die umgekehrt biete ich aus dem Datenkatalog die Liste der Geschäftsobjekte, die wir definieren im Datenkatalog an, dass andere Leute in der Sprache dieses zentralen Geschäftsobjektkatalogs ihre Governance oder ihre Dinge regeln können. Das sind auch wieder unsere Architekturkollegen, die Konsumenten des Ganzen. Diese Verzahnung und die Verzahnung auch im Self-Service, die Governance-Tools haben APIs oder haben Frontends, ist da eine ganz wichtige Sache, um das Mesh zum Leben zu kriegen.
Und ich glaube, Datenkultur ist eben ein sehr wichtiger Bestandteil und der Folgeschritt, den man dann gehen muss aus meiner Sicht, der ist so eine Art AI-Culture beziehungsweise vielleicht auch eine Model-Risk-Culture. Wenn ich erstmal verstehe, nur weil das jetzt ein sehr tolles Modell ist, das klasse funktioniert, muss ich mir trotzdem über die Risiken bewusst werden. Das ist natürlich Arbeit, aber das ist sehr wichtige Arbeit. Und das ist auch tatsächlich Arbeit, die wir, ich sag mal, bis zu einem gewissen Grad auch nicht auslagern können an einen eine Drittpartei. Denn wir als Bank sind ja immer die, die die Verantwortung tragen für unsere Modelle, für das, was wir da tun. Und das ist einer der obersten Leitprinzipien, die man als Banker beigebracht bekommt. Verantwortung kann man nie auslagern. Deswegen ist so eine Model Risk Culture aus meiner Sicht der nächste Schritt.
Und letztlich ist ja Risikomanagement eine unserer Top-Kernkompetenzen als eine Bank. Und also das Management von Kreditrisiken oder Marktrisiken ist das, was eine Bank ausmacht. Und das, was man da gelernt hat, auch die Three Lines of Defense in der Organisation von einem Risikomanagement, das übertragen wir ja auf diese neuartigen Risiken, wie zum Beispiel die AI-Modellrisiken, und wenden das dort in diesem anderen Kontext an.
Martin, jetzt hast du das zum zweiten Mal erwähnt. Jetzt ist wirklich die Zeit, dass du es nochmal erklärst. Also Three Lines of Defense, was ist das? Und vielleicht auch nochmal ganz konkret die Anwendung auf eben Daten und AI.
Okay, ja, sorry für den Fachjargon da am Anfang. Also, die Frage ist, wie organisiere ich das Management von Risiken? Und dann gibt's immer jemanden in einer First Line, der trägt das Risiko. Zum Beispiel ein Vertrieb trägt ein Kreditrisiko, dass er einen Kredit verkauft, der dann nicht zurückgezahlt wird. Eine Second Line-Funktion ist der Standardsetzer, der definiert die Policy, der definiert die Kontrollen, der sagt, wie das Ganze geht und überwacht die First Line, dass sie keine unnötigen Risiken eingeht und das gleichzeitig stellt er sicher, dass es eine Gesamtübersicht über die Risiken in der Organisation gibt. Und die Third Line ist dann die interne Revision, die aufpasst, dass der ganze Prozess funktioniert. Das übertragen wir also auf alle diese Governance-Bereiche. Und in dem Sinne, in der Data Governance wäre ich dann Second Line-Funktion als Standardsetzer, Owner der Policy, Owner der Tools. Wie organisiere ich Data Governance? Und jede Einheit in der Bank, die Daten definiert, Daten produziert, Daten konsumiert, mit Daten arbeitet, ist dann First Line und muss dann im Rahmen ihrer Tätigkeiten auf Dinge wie Datenqualität oder gute Datenbeschreibungen achten in der Umsetzung. Und dann gibt es eben die Third Line, die Revision und auch andere Prüfer von der Bankenaufsicht und so weiter, die darauf achten, dass wir das Ganze gemäß den regulatorischen Standards und gemäß dem, was wir uns auch selber aufgegeben haben, entsprechend durchführen. Und das Modell kannst du jetzt auf alle diese genannten Standardsätze entsprechend übertragen. Ja, und haben wir auch so aufgesetzt in der Bank.
Genau, ich glaube, es ist wichtig zu erwähnen, dass diese Standardsätze, also diese Second Line of Defense, dass die einen unabhängigen Auftrag für ihren Risikobereich haben. Und so sind wir im Prinzip auch auf dieses Governance Mesh für AI gekommen. Weil AI ist eben ja sehr breit, es kann irgendwie überall drin stecken. Es muss nicht Trading sein, es muss nicht Kreditrisiko oder Kreditwürdigkeitsprüfung sein. Es kann eben in ganz vielen, sag mal, Umsetzungsvorhaben vorkommen. Und deswegen ist das, glaube ich, tatsächlich unsere Stärke als Bank, weil wir eben diese vielen unabhängigen Risikoarten schon abgedeckt haben. Also wir haben natürlich einen Datenschutz, wir haben eine Data Governance, wir haben zum Beispiel auch sowas wie operationelle Risiken. Und natürlich ganz besonders, weil wir eine Bank sind und viel mit Modellen gearbeitet haben, Modellvalidierung und Model Risk Management. Und das ist natürlich jetzt ein Dreh- und Angelpunkt, um dort auszubauen und sich für KI aufzurüsten tatsächlich. Das Governance Mesh, als ich das Kooperationsmodell, das wir sowieso in der Bank haben, aufgemalt habe, sah es dann auch schon ganz ähnlich aus zu so einem Mesh. Und nachdem ich dann länger mit Martin gesprochen habe, war der Begriff AI Governance Mesh sofort gekauft. Und man hätte es im Zweifelsfall auch noch Federated AI Governance oder so nennen können. Aber das wäre auch wieder erklärungsbedürftig gewesen. Und wir benutzen Federated AI auch schon in anderen Kontexten. Da lag es eben nahe, bei den Kollegen von Data zu klauen.
Die arbeiten föderiert zusammen, jeder macht seinen Teil. Wir schauen, dass das Ganze zusammen funktioniert, interoperabel ist, eben dass die Policies nicht widersprüchlich sind, dass die Tools miteinander reden können und dass in der Summe dessen, was dort gemacht wird, ohnehin schon in der Bank, dann auch eine neue Regulierung wie der AI Act entsprechend umgesetzt wird. Ohne dass man die Dinge neu erfindet, doppelt macht oder widersprüchlich zu analogen Regelungen, die man für existierendes Geschäft schon hat.
Das ist wie beim Orchester im Prinzip. Jeder hat so sein eigenes Instrument. Der eine hat die Geige, die ist wichtig, aber es wird eben kein Orchester draus, wenn da kein Cello sitzt oder keine Trompete oder keine Querflöte. Und jeder dieser Standardsetzer ist eben ein ganz wichtiges Instrument im Orchester. Und die müssen gleichzeitig anfangen und gleichzeitig aufhören. Und am besten alle dieselben Noten draufliegen haben, weil sonst wird nicht Beethovens Fünfte draus.
Und du hättest die Option gehabt, für die AI-Governance eine neue Band zu gründen. Und du wolltest keine neue Band gründen, sondern hast die existierenden Musiker eingeladen.
Genau. Die hatten sich bewährt.
Nee, was ja auch total sinnvoll ist. Also Federated Governance oder Data Governance heißt ja, dass eigentlich die Kontrolle dezentral bleibt. Ne? Aber ich brauche ein paar übergreifende Policies, die alle befolgen müssen. Und Martin, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, habt ihr jetzt das so organisiert, dass quasi das Data Office genau diese Rolle wahrnimmt, richtig?
Nicht ganz. Also das Data Governance ist einer der Musiker in Julias Konzert, ne? Oder Julias Orchester. Das, was Julia aufbaut, und das kann sie sicher gleich besser selber erklären, ist die Orchestrierung dieses Orchesters für das Thema AI.
Genau, wann ist die Probe angesetzt? Was spielen wir eigentlich? Heute ist Beethoven dran, morgen Schumann. Ich mag die klassische Musik. Bei mir gibt es Zweifelsfall die Band nur für die Weihnachtsüberraschung bei uns im Newsletter. Da haben wir auch schon mal gesungen. Aber kleiner Spaß am Rand. Genau, und im Wesentlichen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Musiker natürlich, da hinkt dann vielleicht mein Orchestervergleich ein bisschen. Schumann und Beethoven, das kennt man, da hat man auch schon die Noten mal gesehen. Und jetzt müssen wir eben ein bisschen weiterdenken, was Moderneres spielen und eben auch Dinge, wo wir die Noten vielleicht noch nicht haben. Das ist nämlich beim AI genau das Problem. Der AI ist super klasse fertig geworden. Er gilt dann eben wirklich auch ab dem 2. August 2024. Er hat gewisse Transition Periods, also Fristen, bis denen du etwas erfüllen sollst. Und tatsächlich muss man sagen, die sind schon sehr straff gesetzt. Die ersten gelten schon nach 6 Monaten. Da ist dann Prohibited AI verboten tatsächlich. Diese ganzen Regeln für General Purpose AI, also die generellen Systeme, die gelten nach 12 Monaten und das staffelt sich dann hinten raus. Und dazu muss man sagen, dafür ist, selbst wenn ich jetzt heute super compliant sein wollen würde, es ist noch nicht alles geregelt, es ist noch einiges unklar. Das heißt, ich kann auch noch gar nicht alles umsetzen. Und ein Beispiel ist, noch nicht ganz klar, welche Marktaufsichtsbehörden eigentlich für was zuständig sein werden. Jedes Land muss eine Behörde nennen, die für die Komplettumsetzung verantwortlich ist. Wir haben natürlich sektorale Aufsichten in der Bankenaufsicht, das gibt es aber auch bei anderen Industrien. Es gibt zusätzlich ein AI-Office, das AI-Office in Brüssel angesiedelt bei der Europäischen Kommission. Wie da die Interaktionen sind und wann wir was, wem, wohin melden müssen, das ist bisher unklar für uns. Es wird auch Standards geben für Hochrisikosysteme. Wenn man diese Standards erfüllt, dann ist man unter der Presumption of Conformity. Und da ist es natürlich wichtig, diese Standards zu kennen, um sie zu erfüllen. Die kennen wir bis heute auch noch nicht. Die sind auch noch nicht fertig. Und dann gibt es noch das AI Office. Und da hat der Text sehr viele Öffnungen vorgesehen, dass hier auch noch weiter präzisiert wird durch das AI Office, insbesondere eben bei diesen Lieferketten, bei General Purpose AI. Wie das genau nämlich geregelt wird und wie da die Oversight von dem AI Office aussieht und wann man da was wie melden muss, beziehungsweise auch welche Transparenzpflichten diese Unternehmen oder diese Anwendungen dann haben. All das ist dort, ich sag mal, angelegt. Aber wie es genau funktioniert, das bekommen wir erst noch geschrieben, gesagt. Und da muss man flexibel bleiben tatsächlich und man muss natürlich vorher seine Hausaufgaben machen im Orchester, dass man geprobt hat, dass man weiß, was haben wir schon, welche Noten sind schon da, welche kann ich schon üben und welche kommen erst noch.
Ja, absolut. Julia, Martin, ich finde, ihr habt euch da was echt Gutes überlegt, denn erstmal AI-Governance ist natürlich jetzt eine neue Thematik, die für viele immer brisanter wird. Und jetzt das Zusammenspiel mit den anderen Governance-Formen oder Bereichen, insbesondere der Data Governance, ist natürlich absolut Pflicht und aber auch ein Schlüsselkriterium zum Erfolg, würde ich schon sagen. Deshalb fand ich jetzt die Idee wirklich gut, jetzt auch nochmal die Idee des Mesh hier aufzugreifen, das zu übertragen, weil tatsächlich finde ich auch, gibt es viele interessante Ansatzpunkte. Und ich glaube und hoffe, dass hier für unsere Hörerinnen und Hörer dann auch viele interessante Ideen dabei waren. Das Abschlusswort liegt wie immer bei euch. Vielleicht könnt ihr nochmal zusammenfassend sagen, was so die Empfehlungen sind von euch für alle, die jetzt in irgendeiner Form mit diesem Thema AI-Governance oder Data-Governance konfrontiert sind. Was wären eure Tipps?
Zusammenfassend, ja. Ein Aspekt ist, auch in einer hochregulierten Branche immer alles, was man tut, als Produkt mit einem Nutzen zu sehen. Und dann immer zu schauen, wie kann ich mit dem, was ich mache, das Unternehmen strategisch voranbringen. In diesem Fall, wie kann ich dafür sorgen, mit der Data Governance die bessere Nutzung von AI und die robustere Nutzung von AI zu unterstützen. Und das Zweite ist, Zusammenarbeit ist ein ganz essentieller Faktor über Domänen hinweg oder über Funktionen hinweg und ist tatsächlich hier ein Kernenabler, dass man die Bausteine, die man hat, zusammensetzt in einer sehr großen Runde, aber in einer sehr kooperativen Runde.
Ja, ich denke, wir haben mich nicht nur anschließen. Also wenn es um AI-Governance-Aufbau geht, ich denke, man muss eben sehr genau schauen, was ist schon da. Der Begriff AI kann sich in Gesetzen auch ganz anders verstecken. Der heißt nicht immer AI, da kann Modell heißen, Algorithmus, Automatic Decision Making, wenn ich jetzt an die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel denke. Und erstmal gucken, was habe ich denn schon da? Was erfülle ich vielleicht sowieso schon? Und wo ist eigentlich mein Gap? Und dann die Leute finden im Konzern, die dazugehören oder dazu passen oder das Thema vielleicht ohnehin bearbeiten, wie bei uns im Mesh. Und dann reden. Sonst findet man gar nicht die Synergien. Und wir haben den Mesh-Begriff bei uns eingeführt. Wir waren es auch erst nicht ganz sicher, wie er so ankommen wird und waren sehr positiv überrascht, dass die Kollegen, die ihn dann auch zum ersten Mal hörten, der Sache sehr zugeneigt waren und das eine gute Idee fanden. Und damit machen wir jetzt weiter.
Super. Ganz, ganz herzlichen Dank euch beiden, dass ihr hier wart, dass ihr eure Erfahrungen geteilt habt und eure neuen Ideen. Und ich kann nur sagen, alles Gute für euch und bis bald. Tschüss.